Heute ist Dienstag, der 3. März. By the Dip. Ja, das war gestern. Heute steht die Wall Street und stehen die globalen Aktienmärkte unter Druck. Tech ist schwach. Asien verliert deutlich. In Südkorea musste der Handel zeitweise ausgesetzt werden. Und wir sehen weiter steigende Ölpreise. Die Straße von Hormuz bleibe geschlossen, so der Iran. Die Sorge wächst, dass nicht zuletzt auch die Inflation dadurch angefacht wird. Wir hatten in Euroland Inflationsdaten über den Erwartungen. Gestern war die Preiskomponente bei der Industrie in den USA ausgesprochen stark. Und ja, am Kreditmarkt knirscht es auch nochmals. Rücknahmeanträge bei einem großen Private Credit Fonds von Blackstone sind höher ausgefallen als erwartet. Ja, die Energie- und Rüstungswerte, die führen die Gewinnerliste an. Fluggesellschaften und Transportwerte stehen allerdings unter Druck. Ja, so schnell kann es gehen. Wir haben Verkaufsdruck auf breiter Front und das Buy-the-Dip-Motto gestern geht über Nacht in Flammen auf. Ich hatte gestern in der Closing Bell schon betont, dass mich eins im Handelsverlauf wirklich gewundert hat. Das Beruferaten, ne? Also was wird jetzt passieren und Iran und ne, Straße von Hormuz und jeder hat eine Meinung, jeder versucht es einzuordnen, aber die Tatsache ist nun mal, dass die Situation eben doch sehr fließend ist und heute Morgen haben wir Schlagzeilen, also sagen wir mal so, im Prinzip ist seit gestern nichts wirklich entscheidend Neues dazugekommen, aber heute heißt es nun, dass sollten wir keinen Regimewechsel sehen, sondern einen Kollaps des Regimes im Iran und es bilden sich Splittergruppen, die dann vereinzelt, unkontrolliert kämpfen, sei das ausgesprochen schwer für die Vereinigten Staaten und für Israel zu beherrschen, selbst wenn man die Lufthoheit mittlerweile im Iran hat. Die Tatsache, dass der Iran gezielt Infrastruktur, auch Energieinfrastruktur der Nachbarländer mit ins Visier nimmt, sei ausgesprochen schwer zu kontrollieren. Es sei nicht möglich, jede einzelne Flugdrohne abzufangen. Dementsprechend nehmen die Risiken also an insbesondere den Energiemärkten zu. Naja, all das war gestern eigentlich auch schon bekannt. Der Iran hat gestern kurz vor dem Closing der Wall Street nochmals betont, die Straße von Hormuz bleibt geschlossen. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Aber jetzt haben wir eine Kombination aus Unsicherheit verursacht durch den Angriff auf den Iran und die Gegenreaktion des Landes. Erschweren kommt hinzu, und das darf man nicht vergessen, dass die Wall Street ganz unabhängig von den Auseinandersetzungen mit dem Iran ja ohnehin schon angeschlagen war. Vergangenen Freitag hatte die UBS die Wall Street auf nur noch Benchmark abgestuft. Die Citigroup sprach von einer Trendwende bei den Kapitalflüssen, weg von der Wall Street. Die Bank of America betonte, die Chancen im zweiten Halbjahr liegen außerhalb der USA, vor allen Dingen an den internationalen Märkten. Und die Berichtssaison war eher schlecht als recht. Das war alles nichts Neues jetzt, das hatten wir vor der Situation mit dem Iran und das setzt sich heute Morgen in Teilen fort. Es gibt einige Kursgewinner nach den Zahlen, Target, Best Buy im Plus, aber CrowdStrike meldet heute Abend Zahlen, aber eine MongoDB mit einem Kurseinbruch von zeitweise 30%, Asana nach den Zahlen unter Abgabedruck. Also wir haben wieder eher enttäuschende Tech-Ergebnisse. Und parallel haben wir steigende Renditen der Staatsanleihen. Das hatte ich gestern Abend auch schon angesprochen. Guys, wir werden so abgelenkt durch die Situation im Iran. Also hier, schaut mal da rüber. Da ist der Vogel, schau mal da hin. Und man vergisst, dass auf der anderen Seite die Situation aber ohnehin schon angeschlagen war. Und ich nehme mal die Renditen der US-Staatsanleihen. Gestern hieß es, die Renditen der Staatsanleihen sind deshalb gestiegen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nur um einen kurzen Einsatz handelt und dass bald Ruhe einkehrt im Iran, die Wahrscheinlichkeit sei gestiegen. Das hatten gestern einige argumentiert, aber wir hatten gestern ja auch den ISM-Einkaufsmanager-Index der Industrie für den Februar. Und boy, war die Preiskomponente heiß. Wesentlich höher als erwartet. Das ist die zweite Preiskomponente, die auf Inflation deutet, nach den Erzeugerpreisen, die am Freitag letzter Woche ja auch auf breiter Front über den Erwartungen des Marktes lagen. Wir sehen also aktuell steigende Renditen bei den 10-jährigen Staatsanleihen. Und ironischerweise liest man heute genau das Gegenteil von dem, was gestern gesagt wurde. Heute heißt es, weil die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen würden deshalb anziehen, weil das Risiko dauerhaft höherer Energiepreise gestiegen sei. Alright. Also so wird eben jede Marktlage so argumentiert, wie es passt. Die Renditen im 10-jährigen Bereich jedenfalls heute Morgen bei 4,11%, also auf einem deutlich gestiegenen Niveau im Vergleich zu Anfang letzter Woche. Apollo Global hat mal zusammengefasst, wie wichtig die Straße von Hormuz ist. Ich möchte dazu mal einige Charts hier zeigen. Wir sehen hier das tägliche Transitvolumen von Petroleum und anderen liquiden Energien, 20,9 Millionen Barrel am Tag. Damit ist die Straße von Hormuz die zweitwichtigste Strecke für den Transport von Energie auf dem Seeweg. Schauen wir uns die nächste Grafik dazu mal an. Hier seht ihr die Anzahl der Tanker, der Tankschiffe, den 7-Tages-Durchschnitt in der Straße von Hormuz. Anfang Februar lagen wir bei etwa 200 Tankschiffen. Diese Quote kommt jetzt natürlich stark runter. Der 7-Tage-Durchschnitt liegt jetzt bei etwa 170, dürfte aber natürlich aufgrund der Schließung der Straße von Hormuz weiter deutlich unter Druck geraten. Und hier seht ihr jetzt nochmal die Inflationsentwicklung in diesem Umfeld. Wenn also die Ölpreise laut Apollo Global um $50 pro Barrel steigen, dann dürfte die Inflation dadurch im ersten Quartal 2026 um etwa 0,7% steigen, im zweiten Quartal um fast 1%, im dritten Quartal 1%, im vierten Quartal 1%, bis ins erste Quartal 2027 hineingehend. In anderen Worten, wenn wir hier also keine zügige Entspannung der Lage sehen sollten und wir müssen mit mittelfristig höheren Energiepreisen rechnen, dann wird die ohnehin jetzt schon anziehende Inflation in den Vereinigten Staaten und nicht nur in den Vereinigten Staaten weiter anziehen. Also ich muss sagen, wenn ich heute Morgen die CNBC schaue und diese ganzen Argumentationen, ne, warum Trump genau das Richtige getan hat und warum diese Notwendigkeit da war, jetzt den Iran anzugreifen, also da wird mir teilweise schwindelig und sorry guys, da steht neben mir der Eimer und mir wird schlecht. Anders kann ich nicht formulieren, denn die Widersprüche sind hier wirklich erstaunlich. Ne? Trump hat den ersten Angriff auf Iran als absoluten Sieg gefeiert. Man habe den Iran Jahre zurückversetzt, was die Bombardierungen betrifft, auch bei der Atomanlagen, Stichwort Uranbereicherung. Und jetzt wird das gleiche Event, der gleiche Grund herangezogen, um diesen Schlag umzusetzen. Wenn der letzte so erfolgreich war, warum ist die Notwendigkeit jetzt da gewesen, wieder loszuschlagen? Es geht um einen Regimewechsel. Das hat Trump ja selber gesagt. BCA Research, Marco Papic, den ich sehr schätze, Geopolitikstratege, der betonte gestern schon, es geht eigentlich nicht um einen Regimewechsel. Und zwar geht es um eine Regime-Kalibrierung im Stil von Venezuelas. In anderen Worten, solange das nächste Regime oder selbst wenn das Regime bleibt, USA-freundlicher wird, und gleichzeitig wurde die Waffeninfrastruktur zerstört, kann Trump das als Sieg feiern. Aber die Problematik ist nun mal, dass der Iran nicht Venezuela ist. Und die Frage ist, ob letztendlich gesehen ein Regimewechsel oder eine Regimekalibrierung oder vielleicht auch ein Regimekollaps bevorsteht mit Splittergruppen. Und BCA hatte gestern Nachmittag schon gesagt, look, Man muss sich darüber im Klaren sein. Diese Auseinandersetzung kann entweder sehr schnell vorbei sein oder wir könnten in der gesamten Region längerfristig eine Destabilisierung sehen mit Splittergruppen, die die Straße von Hormuz dauerhaft destabilisiert oder zumindest auf längere Frist hin destabilisiert. Und das von einem Geopolitik-Experten, der unter anderem auch Risk Management macht. Ne? Also Marco Papic ist ein wirklich guter. Ich hatte dazu vor gut ein, zwei Jahren mit ihm ein sehr, sehr langes Interview auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch mal anschauen. Da geht es vor allen Dingen darum, Alpha generieren in Zeiten von geopolitischem Stress. Und man muss sagen, dass Markteinbrüche, die verursacht sind, unter anderem eben durch kriegerische Ereignisse, Stichwort Iran, sind oftmals zu Beginn sehr emotionsgetrieben. Ne? Und JP Morgan hat ja gestern gesagt, das ist kein Grund, an der Wall Street ein Exit zu machen, also auszusteigen, es sei eine Einstiegsgelegenheit, weil insgesamt fundamental betrachtet die Lage der USA immer noch stabil sei und die Inflation eben auch. Da bin ich gespannt. Die Erzeugerpreise deuten aktuell auf anderes. Und nicht vergessen, Guys, wir haben am Ende der Woche die Arbeitsmarktdaten. Da bin ich wirklich mal gespannt, wenn die Arbeitsmarktdaten auch noch enttäuschen sollten, wie der Markt das verdauen wird. Ne? Aber gut, wir sind jetzt in den nächsten Tagen eben in einer Phase, in dem der Gegenwind aus unterschiedlichsten Regionen zunimmt. Wir sehen mehr Emotionalität, wir sehen auch mehr Panik. Also in Korea zum Beispiel, Südkorea musste der Kospi teils vom Handel ausgesetzt werden aufgrund der größeren Einbrüche. Asien insgesamt war schwach, die Euro-Länder, Europa unter Abgabedruck. Ne? Wir sehen, dass der Goldpreis sinkt, Silber sinkt auch, sind auch Zeichen von Liquidierungen, also möglicherweise Margin-Calls, die hier umgesetzt werden. Ne? Und jetzt sind wir eben in dieser Phase der Emotionen, die in der Tat natürlich auch Einstiegsgelegenheiten darstellen. Darüber muss man sich auch im Klaren sein, wenn man ausreichend Cash hat, um dann dementsprechend auch aufzustocken. Ne? Aber heute haben wir eben diesen Cocktail von alles ist schlecht, Iran, Panik ist back. Punkt 1. Wir haben Ergebnisse im Tech-Sektor wieder eher enttäuschend. Wir haben auch erneut Turbulenzen im Bereich der Private-Credit-Märkte. Rücknahmeanträge bei einem großen Private Credit Fund von Blackstone gesehen. Das heißt, Privatanleger haben hier mehr Kapital abgezogen als sonst. Das zeugt auch von Nervosität im Markt. Dementsprechend also geht es an den Märkten runter. So, jetzt will ich nochmal systematisch durchgehen. Ganz kurz nochmal die Medienschlagzeilen zum Thema Iran. Das Wall Street Journal betont, Irans Strategie, Ziele in Nahost anzugreifen, Infrastrukturziele anzugreifen, die Schmerzen verursachen, unter anderem auch in Katar und Saudi-Arabien. Wobei hier der Iran sagt, ja, das seien sie gar nicht gewesen, ne? Also nichtsdestotrotz, das Wall Street Journal betont, das macht die Fähigkeit der Verteidigung der Vereinigten Staaten, also die Region zu verteidigen, sehr schwer. Gleichzeitig schreibt das Wall Street Journal, dass die Golfstaaten ein Problem haben, und zwar die Abwehrraketen oder die Abwehrwaffen gegen iranische Raketen gehen zügig aus. Das heißt, hier müssen die Golfstaaten auch aufpassen. Wir haben China, die bisher lediglich rhetorisch betonen, man solle die Transportrouten in der Straße von Hormuz offen halten. Da drängt also China auf eine Lösung. Und, das ist auch eine halbwegs gute Nachricht, Mitte März soll ein Treffen stattfinden, zwischen China und den Vereinigten Staaten in Paris mit einer Handels- und Wirtschaftsdelegation. Da wäre ich gerne Flieger an der Wand, ne? Denn die USA haben China ja das Leben nun nicht gerade leicht gemacht. Erst Venezuela, dann der Panama-Kanal, Zugang erschwert und jetzt also Iran. Und Iran ist extrem wichtig für China. 80-90% der iranischen Ölexporte landen in China und diese Routen sind gefährdet. Abgesehen davon versuchen die USA hier den Fingerabdruck auf dem Iran zu lassen. Gleichzeitig betont Netanyahu gegenüber Politico, dass dieser Krieg keine endlose Kampagne sein wird. Man wird eine rasche und entschiedene Lösung finden. Die USA haben ja gestern auch bekannt gegeben, dass der eigentliche militärische Schlag gegen Iran noch kommen wird. Das soll also deutlich ausgeweitet werden. Und Außenminister Rubio plant heute im Tagesverlauf Maßnahmen zu melden, um den Ölpreis in den Griff zu kriegen. Ich bin gespannt, vielleicht werden die strategischen Ölreserven der USA hier teilweise freigegeben. Ironischerweise hat Biden damals Ähnliches gemacht. Ich finde es übrigens immer wieder erstaunlich, Guys. Wir haben so oft darüber gesprochen, die Parallelen zwischen Nixon und Trump. Unfassbar. Wenn man sich das wirklich mal, Guys, macht euch mal die Arbeit, das anzuschauen. Das ist unfassbar, die Parallelen. Nixon hat die US-Notenbank damals untergraben. Genauso wie es Trump gemacht hat. Nixon hatte die Iran-Krise, genau wie wir sie jetzt unter Trump haben. Und Nixon musste dann wegen Watergate zurücktreten. Wir haben immer noch die Epstein-Files, die hier für Turbulenzen sorgen. Also die Parallelen sind wirklich atemberaubend. Und unter Nixon hatten wir natürlich dann letztendlich auch die große zweite Inflationswelle. Also die Parallelen, ne, wie Mark Twain mal sagte, die Vergangenheit wiederholt sich nie eins zu eins, aber sie ähnelt sich. Wir haben dazu die EZB, zurück zum Thema Iran. Der Chefvolkswirt dort warnt, dass die Euro-Länder einen substanziellen Anstieg der Inflation sehen könnten mit einer Belastung der Wirtschaft, sollte es dauerhaft Verknappung bei Öl und Erdgas geben. Die Inflationsrate der Euro-Länder im Februar, da war das Thema Iran noch gar nicht auf dem Tisch, über den Erwartungen des Marktes. Und das ist abgesehen davon auch noch wirklich beachtenswert, wenn man bedenkt, dass die Euro-Länder ja eigentlich wegen des starken Euros und des schwachen US-Dollars sogar noch eine Entlastung bei der Inflation sehen sollten. Stattdessen war die Inflation über den Erwartungen des Marktes. Die Bank of Japan rudert jetzt zurück und sagte aufgrund der geopolitischen Lage in Nahost vorerst keine Zinsanhebung. Und parallel bleiben wir bei den Notenbanken, berichtet die Financial Times, das große Story über Kevin Warsh, dem wahrscheinlich zukünftigen Chef der US-Notenbank. Er muss ja noch im Amt bestätigt werden, über seine Pläne, die Bilanz der amerikanischen Notenbank zu schrumpfen. Hier wird allerdings betont, das Tempo der Schrumpfung wird langsam sein und in enger Abstimmung mit den Banken und der Öffentlichkeit. In anderen Worten, man will den Markt dadurch nicht destabilisieren. So, und jetzt bringt das Wall Street Journal ein Thema auf, über das wir hier in den letzten Wochen so oft gesprochen haben. Die Dispersion im Markt. Ne? Das Wall Street Journal betont, die durchschnittlichen Kursausschläge bei Einzelwerten im Vergleich zum Index selber, also zum S&P 500 selber, sind so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, mit einem sehr raschen Rotieren innerhalb der Sektoren und innerhalb unterschiedlicher Aktien. Ist übrigens auch kein gutes Zeichen für die Marktstruktur, wie Apollo Global Mitte letzter Woche ja schon gewarnt hatte. Apollo Global, und auch darüber hatten wir berichtet, hatte betont, dass die Marktstruktur mit der Dispersion, die wir sehen, den Optionsaktivitäten, anfällig ist für größere Rücksetzer oder Steigerungen. An anderen Worten, die Volatilität sollte explodieren. Genau das haben wir seit Mittwoch letzter Woche auch gesehen. So, jetzt kommen wir mal zu den Earnings. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei einem Kandidaten bin ich am Staunen. Die Reaktion ist halte ich persönlich, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber für sehr übertrieben. MongoDB war gestern Abend zeitweise über 28% auf der Verliererseite. Wenn man sich aber die Zahlen mal anschaut, der Ertrag über den Schätzungen, die operativen Margen über den Schätzungen, die Umsätze, 27% Wachstum, auch über den Schätzungen. Problem sind die Aussichten, aber Guys, worüber reden wir hier? Für das Fiskaljahr 2027, gemessen am Mittelwert der gegebenen Spanne, soll der Umsatz also bei 2,88 Milliarden liegen. Die Wall Street hatte mit 2,9 Milliarden gerechnet. Das ist eine so minimale Verfehlung, zumal das Management ja betont, der Ertrag pro Aktie wird im Gesamtjahr 2027 die Erwartungen des Marktes sogar schlagen. Jetzt sehen wir heute Morgen Kursschwäche, eine off the lows wohlgemerkt. Auf breiter Front sinken die Kursziele, aber die Analysten bleiben bei den Kaufempfehlungen. Bernstein senkt das Ziel auf 428, bleibt bei Outperform und sagt, die Guidance, die Aussichten für das Fiskaljahr 2027 seien bewusst konservativ gesetzt worden. Die Bank of America Kursziel sinkt auf 400, aber auch da bleibt man bei einer Kaufempfehlung. Man habe jetzt die Aussichten für Wachstum und Margenpotenzial leicht revidiert, auch weil insgesamt bei den Infrastruktur-Softwareunternehmen das Bewertungsniveau runterkommt. Aber man bleibt bei einer Kaufempfehlung. Oppenheimer, auch Kaufempfehlung, Kursziel $375. Die Aussichten seien gemischt ausgefallen für das Fiskaljahr 2027. Wells Fargo senkt das Kursziel auf $375. Man denkt, dass sich die langfristigen Wachstumsaussichten weiterhin intakt sind. Die Aussichten seien aber letztendlich gesehen leicht enttäuschend. Also ein so starker Kurseinbruch. Für mich ist vor allen Dingen eine Erinnerung daran, wie fragil das Marktumfeld insgesamt ist und wie dünn die Liquidität sein muss. Ein fast 30% Kurseinbruch bei einer so leichten Verfehlung, das ist wirklich erstaunlich. Wir haben ein Segment, das in der Tat auf der Wachstumsseite enttäuschte, Atlas. Die Wachstumsaussichten lagen unter den Erwartungen und das mag hier ein Grund sein, aber fast 30%, also ich halte das persönlich für sehr übertrieben. Aber nochmal, keine Anlageberatung hier. Also, kommen wir zu den anderen Werten. Wir haben Asana auf der Verliererseite wegen der Aussichten. Die operativen Margen enttäuschen bei den Aussichten. Der Umsatz, auch der Ertrag pro Aktie, wird allerdings im Rahmen der Schätzungen liegen und es gibt ein 160 bis 200 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm. So, AutoZone und Plus nach den Zahlen. Es gibt nicht nur Verlierer heute. AutoZone kann nach den guten Zahlen, Best Buy war das, kann nach den guten Zahlen profitieren, der Ertrag pro Aktie über den Schätzungen, die Margen auch. Interessanterweise fängt das Management durch Einsparungen, Margenausweitung die eigentlich enttäuschenden Umsätze aus. Auch für das Jahr, Gesamtjahr gemessener Mittelwert werden die Ziele verfehlt. Der Ertrag pro Aktie wird unter den Erwartungen im letzten Quartal über den Schätzungen, die Aktie war zumindest vor ein paar Minuten noch im Plus. AutoZone ist auf der Verliererseite, Umsätze unter den Erwartungen bei den länger geöffneten Geschäften. Der Ertrag pro Aktie lag über den Zielen, aber die Aktie trotzdem im Minus. Target, der Kaufhausgigant mit guten Zahlen, der Ertrag über den Schätzungen, die Margen, die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser im Rahmen der Erwartungen, das sind also insgesamt eigentlich ganz gute Zahlen und dementsprechend geht es also bei dem Wert heute Morgen bergauf. Der Wert kann sich also gegen den insgesamt schwachen Markt ganz gut durchsetzen. ON Holdings unter Abgabedruck, Sneaker, ich muss sagen, ich finde tolle Sneaker machen die. Die Aussichten für 2026 sind minimal unter den Schätzungen des Marktes. Auf konstanter Währungsbasis sollen die Umsätze um 23% wachsen. Die Wall Street rechnet mit 26%. 23% ist immer noch schön, aber die Aktie ist unter Druck. So, wir haben heute Morgen die Nachricht, dass Pinterest einen neuen Investor hat. Elliott kauft sich hier ein. Mit 1 Milliarde sollen hier investiert werden. Wir haben Elliott, die sich auch zu Norwegian Cruise Line äußern. Die Aktie war sehr schwach gestern infolge der Ereignisse in Nahost. Da geht es also auch bergab. So, Guys, ich mache jetzt mal Schluss. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.